Heute freue ich mich ganz besonders, mit einer Frau zu sprechen, die in ihrer Arbeit konsequent das verbindet, was in unserer Welt oft getrennt wird. Wissenschaft trifft Wirtschaft und Menschlichkeit. Theresia Maria Wuttke arbeitete zunächst als Bankkauffrau. Dann führte ihr Weg sie über die Pädagogik bis hin zur Unternehmerin. Sie ist Tiefenpsychologin nach C.G. Jung, Beraterin und Coach mit einem konsequent ganzheitlichen Ansatz. Seit den frühen 80er Jahren begleitet sie Menschen und Organisationen in Transformationsprozessen. Ihr Ansatz, Business and Spirit, zielt darauf ab, Ökonomie, Ökologie und Soziales miteinander zu verbinden und die harte Sprache der Wirtschaft mit einem tiefen Verständnis für menschliche Entwicklung zu verknüpfen. Dafür wurde sie unter anderem vom Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft als Unternehmerin des Jahres ausgezeichnet. Ihr erstes Unternehmen, das Haus der Mitte, gründete sie vor 40 Jahren. Daraus entwickelte sich dann die Theos Consulting AG, deren Vorständin sie heute ist. Außerdem beschäftigt sie sich mit der Gradido-Initiative, die neue Formen von Geldsystemen jenseits von Profitmaximierung erforscht. Theresia sagt, wir brauchen ein neues Verständnis von Wirtschaft, Geld und Menschsein. Eines, das nicht auf Mangel, sondern auf Beziehung, Wertschätzung und Ganzheit basiert. Was genau sie damit meint und wie sich das im heutigen Alltag umsetzen lässt, darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen, liebe Theresia.
Herzlich willkommen auch du, lieber Ronny.
Schön, dass du da bist. Ja, bevor wir in die Fragen einsteigen, vielleicht noch mal ein kurzer Blick auf die Struktur unseres Gesprächs. Du hast ja in deiner Arbeit drei zentrale Schritte benannt, die aus deiner Sicht für ein neues Verständnis von Wirtschaft und Geld entscheidend sind. Erstens, den anderen Menschen als Beziehungspartner wahrzunehmen, also nicht nur als Kunde oder Auftraggeber. Zweitens, mit der eigenen Mission dem Leben des anderen dienen. Und drittens, Geld als etwas Lebendiges zu begreifen, das Körper, Geist und Seele mit einbezieht. Anhand dieser drei Schritte möchte ich unser Gespräch entlang führen. Nicht als starre Gliederung, sondern einfach als roter Faden. Wir starten mit dem ersten Schritt, Beziehung statt Transaktion. Liebe Theresia, du sagst, wir brauchen ein neues Verständnis von Mensch, Wirtschaft und Geld. Eines, das auf Beziehung basiert. Was heißt das konkret? Wie erkenne ich den Unterschied zwischen einer Transaktion und einer echten Beziehung in einem wirtschaftlichen Kontext?
Also das Erste ist für mich wesentlich, dass ich den Menschen, der vor mir steht, wahrnehme. Also den Kunden oder den Coachee. Als das Wesen, was er ist, das heißt, ich nehme ihn wahr, begrüße ihn ebenbürtig und beginne ein Gespräch mit dem, was er mir anbietet. Das heißt, ich knüpfe vom ersten Moment an eine Beziehung, indem ich nachfrage, was genau ist Ihr Wunsch, wo kann ich Sie unterstützen, und dann höre ich lange zu und bin mit meinen Antworten eher sparsam und bringe nicht gleiche Lösungen, ne? Sondern ich gehe diese Beziehung ein und frage dann nach, ist es das, was Sie sich vorstellen? Damit ein Vertrauensverhältnis zwischen uns entsteht, zwischen dem Menschen und mir, und über die Beziehung nachher sich etwas entwickeln kann, was wir in unserer Welt Auftrag nennen. Und wenn ich sehe, dass ich diese Menschen mit meinem Wissen, mit meinen Kenntnissen und mit dem, was ich anbiete, dienen kann, dann melde ich das zurück und dann kann der Kunde entscheiden, oh, ist das die richtige Person für mich oder doch nicht, sondern er muss immer die Freiheit haben, und das gehört für mich auch dazu, für sich klare Entscheidungen treffen zu können. Und er muss auch das Gefühl haben, dass er mir vertrauen kann und ich ihm vertrauen kann. Und somit nehme ich den ganzen Menschen mit in Körper, Geist und Seele, weil wir wissen alle, wenn wir einander begegnen, spricht ja auch unser Körper. Und wir wissen auch, dass das Unterbewusstsein immer die Entscheidung trifft. Und wenn ich den Menschen nicht abholen kann auf der Basis, wo er unterwegs ist, dann kann keine gelingende Partnerschaft daraus entstehen.
Du sprichst ja davon, dass wir in Unternehmen und auch im Geldsystem oft in so einem Mangelbewusstsein unterwegs sind oder im Mangelbild arbeiten. Wann beginnt das deiner Erfahrung nach und wie hat sich das bei dir persönlich mal gezeigt?
Also ich kann das ganz persönlich so nennen, dass in meiner Familie das Thema Geld statt Liebe stattgefunden hat. Es hat sich alles ums Geld gedreht und wir haben wenig Beziehungen zueinander gehabt. Und ich glaube, oder ich habe das auch erfahren in meinem eigenen Leben und im Leben mit anderen, dass wir auf Mangel programmiert werden. Also nicht von irgendeiner Übermacht, sondern das ist einfach das System, was bei einem Kind schon beginnt, nicht zu schauen, was kann es, wie kann es sich ausdrücken, welche Kanäle nutzt es, wie kreativ kann es sein. Also wir bieten ihm keine Angebote an, dass es selbst wählen kann, sondern wir sagen, du bist jetzt in der Schule und du hast das und das zu lernen. Und es bekommt ganz schnell den Eindruck, immer fehlt etwas. Und das ist etwas, was Menschen tief verletzt, dass sie im Mangel landen. Ja, das fängt sehr früh an. Und natürlich sind dann die Erwachsenen genauso und ähnlich unterwegs, dass sie sich weiter im Mangel fühlen. Immer müssen sie noch was machen, noch eine Ausbildung, das noch, das noch, das noch. Es ist nie genug. Und aus meiner Erfahrung, ich bin ja auch Kinder- und Jugendpsychologin, ist es einfach so, die Kinder bringen alles mit. Unser Schulsystem müsste so sein aus meiner Sicht, dass das, was die Kinder sind, sich entfalten kann zu ihrem Besten. Und wir müssen darauf reagieren als System, aber es ist genau andersrum. Also insofern ist es nicht schwierig zu verstehen, wo kommt der Mangelgedanke her und wo kommt die Angst her, das gehört dazu, nicht zu genügen. Und es geht ja dann auch weiter, dass ich meine Existenz sichern muss als Erwachsener. Und da schlagen die ganzen Programme durch, die zwar aus meiner Sicht unnötig wären, aber wenn wir so unterwegs sind, empfinden wir das so. Ne? Ich habe ja mit vielen Menschen zu tun, die auch im Unternehmen jetzt in großen Ängsten sind und glauben, ihre Existenz zu verlieren. Also das ist so ein Weg. Ne? Und so, das nennt man ja so ein Loop in der Hypnose. Also immer wieder die gleichen Erfahrungen, die gleichen Glaubenssätze und so weiter. Und dann wiederholst du das, ohne dass du dir dessen bewusst bist, dass du in einem Mindset bist, wo es Zeit wäre, auszusteigen.
Und was wäre aus deiner Erfahrung jetzt der erste Schritt, um sich da zu lösen, als Mensch, aber auch als Unternehmen? Was kann man machen?
Ich kann das einfach nur so erzählen, wie ich es selbst gemacht habe. Ich habe gelernt, in den Beobachter zu gehen, meine Muster anzugucken und das auf die, ich sag mal, auf meine innere Wahrheit zu überprüfen. Stimmt das denn? Habe ich zu wenig Gaben? Fehlt mir etwas? Und dann habe ich gemerkt, ich habe so viele Qualitäten, so viele Fähigkeiten, dass ich aufpassen muss, dass ich mich nicht überfordere. Ich male gern, ich singe gern, ich schreibe Bücher, ich mache Seminare, ich bin Coach und ich musste mich immer reduzieren. Aber aufgewachsen bin ich in dem Glauben, oh, mit mir stimmt irgendwas nicht. Ja, du musst noch dies und dies und das machen und mach mal den Bankkaufmann, weil dann hast du einen sicheren Job. Wie soll ich dann drauf kommen, dass in mir alles schon da ist? Mhm. Und das ist auch etwas, im Coaching oder in der Beratung versuche ich genau das mit den Menschen herauszuarbeiten, dass sie ihre Fülle merken, dass sie merken, wow, da ist ganz viel. Und wie kann ich das einsetzen? Das ist natürlich ein Prozess und keine Sache, die in 5 Minuten passiert. Aber relativ zügig fangen die Menschen an zu strahlen, wenn sie merken, wow, ich bin in Ordnung. Da fehlt gar nichts, ganz im Gegenteil, ich habe so viel. Und jetzt kommen wir zum nächsten System. Das ist oft gar nicht unterzubringen im Unternehmen, weil man dann nur fokussiert irgendwelche Dinge tun soll, die gewünscht sind. Ja? Mhm. Und meine Arbeit in den Unternehmen war die, dass ich erfreulicherweise immer auf Unternehmer getroffen bin, die gesagt haben, okay, das machen wir jetzt. Wir probieren mal aus, was passiert, wenn wir das so machen. Und es war dann so großartig und so wundervoll, dass ich ja weiterempfohlen bin. Ich habe ja noch nie was für mein Marketing gemacht. Mein Leben lang nicht. Und diese Unternehmen gehen dann auch gut durch die Krise, weil sie lernen, sich selbst zu führen als Mensch und natürlich Unternehmensführung anders aussieht. Und ich habe zu allen noch einen Kontakt und siehe da, selbst jetzt fällt denen was ein. wissen sie, wie sie mit ihren Menschen umgehen und die Menschen stehen hinter ihren Unternehmern, ja? Weil sie Beziehungen eingegangen sind. Jetzt sind wir wieder bei dem ersten, was du mich gefragt hast. Also das ist eigentlich ganz einfach, wie ich finde. Ja. Aber
Das klingt zumindest so, ja.
Ja, wenn wir natürlich sind und zu unserer Quelle zurückfinden, ist es nicht schwer. Aber es ist schwer, in dieser Welt zu leben. Ist wieder was anderes, ne?
Ja. Liebe Theresa, kommen wir mal zum Schritt 2, dienen statt optimieren. Das klang ja jetzt schon so ein bisschen mit an. Wir kennen uns ja jetzt schon ein paar Jahre und ich erinnere mich immer daran, dass du immer davon sprichst, mit deiner Mission, dem Leben anderer zu dienen. Das sagst du sehr häufig.
Ja.
Das steht im starken Kontrast zu vielen wirtschaftlichen Prinzipien, die ja auf Effizienz und auf Optimierung immer wieder ausgerichtet sind. Was heißt denn dienen für dich gerade im wirtschaftlichen Alltag?
Eigentlich das, was ich schon vorher gesagt habe. Wenn ich den Menschen in der Arbeit, im Unternehmen diene, erfahren sie ihren Reichtum, ihre Fülle und können es beginnen anzuwenden. Also ich kann es so sagen, auch die Führungskräfte können lernen, sich selbst zu dienen und ihren Mitarbeitern. Also man muss vielleicht das kirchliche Dienen mal ausblenden. Da haben viele Menschen Schwierigkeiten mit. Aber wir haben ja das Wort Service.
Ja.
Was heißt denn das? Dienst. Und diese Haltung, dem Leben zu dienen, dem Menschen zu dienen, das ist eigentlich unsere Natürlichkeit. Und ich finde zum Beispiel, in dem, wie du deine Themen bewegst, das bekomme ich ja mit, dienst du ja ebenso den Menschen. Also ich bin ja da nicht die Ausnahme.
Ja, das verstehe ich. Aber die Kunst ist ja immer die, wie man dieses Prinzip, was du jetzt gerade beschrieben hast, mit Preisgestaltung, mit dem Auftrag oder mit Aufträgen, mit wirtschaftlichem Erfolg, wie man das miteinander verbindet, ohne dass man sich dabei selbst verliert. Weil das kann ganz, ganz schnell passieren in unserem heutigen Geld- und Wirtschaftssystem.
Ja, dass man sich verliert, da hast du recht. Also das heißt, wenn ich in der Angst bin und das, darauf sprichst du an, dass ich den Auftrag nicht bekomme, da wirken ja dann die inwendigen Sachen wieder oder dass meine Existenz nicht gesichert ist, dann werde ich versuchen, den Kunden zu gewinnen, aber nicht in dem Sinne, wie ich das meine, sondern ich bin ja in einer gewissen Not. Und dann werde ich mich anders benehmen. Und jeder Kunde merkt das übrigens auch, wenn jemand einen Auftrag machen will. Wenn ich aber in dieser inneren Freiheit bin, zu wissen, wer ich bin, kann ich einfach so handeln, wie ich es gerade beschrieben habe. Und dann finde ich mit Sicherheit auch Lösungen gemeinsam, ne, mit meinem Kunden über die Preisgestaltung oder was auch immer. Das hat alles mit Beziehungen zu tun. Und ich bin ja jetzt kein Sonderfall oder so, sondern auch heute noch gibt es Gespräche über die Preisgestaltung. Und das klappt und nicht immer bekomme ich das, von dem ich glaubte, es bekommen zu wollen, zu müssen oder so. Meistens kann ich das vorher schon loslassen, sondern in diesem Vertrauen, dass ich für diesen Menschen das Beste hervorbringe, merkt er das auch. Und dann treffen wir uns. Das ist ein ganz wunderbarer Prozess.
Ja, okay, das habe ich verstanden. Also das hat ganz viel mit einem selbst zu tun. Und natürlich muss man auch gucken, wer sitzt einem da gegenüber und wie kann man sich auch annähern. Das ist so ein Verhandlungsprozess ist ja auch immer eine Annäherung, die man aneinander macht, um sich einfach irgendwo dann zu treffen, wo es für beide fein ist.
Genau.
Ja. Theresa, du sagst, dass du dich nicht ums Geld kümmerst, sondern Geld kümmert sich um dich selbst, also um dich als Person. Das klingt für viele erstmal sehr befremdlich, würde ich sagen. Wie lebt man so etwas ganz praktisch? Gerade wenn die meisten Menschen ja gerade in wirtschaftlich schwierigen Phasen auch finanziellen Druck spüren und erleben. Wie kann man diesen Satz dann in sein Leben integrieren? Wie kann man damit leben? Wie kann man das umsetzen, gerade wenn die Not am größten ist?
Ja, dann gehe ich mal auf zwei Sachen ein. Also es gibt Menschen, die sehr bekannt sind, die sind zum Beispiel Gehirnchirurgen oder wirkliche Könner auf ihrem Gebiet. Und immer wieder hörst du von diesen Menschen genau das Gleiche wie von mir. wenn ich im Flow bin und das Beste gebe, kommt das Beste zu mir zurück. Das ist einfach so, wie ich, was ich in die Welt hineingebe, kommt zu mir zurück. Dazu ist die Haltung notwendig. Und wenn ich Angst habe, bin ich in einer anderen Haltung. Wenn ich in Not bin, bin ich in einer anderen Haltung. Aber wir können ja trotz allem versuchen, dass dieser Mensch, der uns gegenüber sitzt, auch spürt, es gibt noch sowas wie eine Verbindung zu sich selbst, wo er innerlich sicher sein kann. Ja? Ich kann mal ein Beispiel aus einem Unternehmen erzählen, wo mir diese Argumente so entgegengebracht wurden, die du gerade aufgezählt hast. Und dann haben wir, ich glaube, 2 oder 3 Sessions gehabt, wo dieser Mensch herausgefunden hat, dass er eigentlich unglaublich gern Familienunternehmer ist, dass er seine Mitarbeiter zutiefst wertschätzt, dass er eigentlich das Beste für die Kunden will. Und diese Angst war eine gelernte Angst, so wie ich das vorhin schon gesagt habe. Und der hat ja dann immer weniger zugestimmt, sondern hat sich nach dem gerichtet, was er eigentlich schon wusste. Und dann hat sich das auch im ganzen Unternehmen niedergeschlagen. Er konnte viel mehr Vertrauen geben. Die Mitarbeiter konnten viel tiefer für sich selbst Vertrauen entfalten. Und es ist immer ein Prozess, wo wir zu den Wurzeln unseres Lebens zurückkehren. So wie ein Kind, ich mache dir mal das Beispiel, die Kinder, wenn die spielen, dann sind die sich doch ganz sicher. Und die haben ja nicht die Idee, dass morgen kein Frühstück da ist. Und ich war da immer überzeugt von, wenn wir so werden wie die Kinder, gibt es übrigens einen ganz interessanten Satz, ne? Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Reich Gottes eingehen. Aber was ist das Reich Gottes? Das sind wir, wenn wir in unserem besten Zustand voller Vertrauen sind. Also ich erzähle auch gar nichts Neues. Ich habe es nur ausprobiert und wende es an und bin selber durch viele Stationen gegangen, wo ich gemerkt habe, wenn ich mein Bestes gebe, ist immer das da, was ich brauche. Da muss man die Vorstellung vielleicht manchmal auch ändern. Brauche ich das alles wirklich, was ich jetzt glaube, brauchen zu müssen? Oder reicht es aus, wenn ich meine Miete bezahlen kann, meine Einkäufe mache und so weiter? Da habe ich mich selbst sehr hinterfragt.
Okay, aber das, was du jetzt gerade gesagt hast, bin ich komplett d'accord. Aber man braucht ja da auch ein gewisses Bewusstsein. Man muss ja auch in der Situation dann auch genau so reagieren. Und was ich immer wieder sehe, ist, dass die Menschen aber nicht in dem Bewusstsein sind. Gerade wenn sie finanziellen Druck verspüren, dann verlieren die sich. Also so nehme ich das wahr. Die sind nicht mehr sie selbst, sondern die handeln aus einem anderen System heraus oder aus einer anderen Motivation heraus. Wie legst du den, oder wie würdest du den Schalter umlegen dann in so einer Situation?
Also ich kann ihn nicht umlegen, aber ich kann Menschen zum Beispiel Übungen zeigen, das habe ich auch immer in den Unternehmen gemacht, wie sie ganz schnell in die Ruhe kommen, wie sich die rechte und linke Gehirnhälfte verschaltet, wie sie ihren Vagusnerv tonisieren und schwupps sind sie bei sich. Und dann können wir das ganze andere Thema nochmal anschauen. Ja?
Sehr gut, sehr schön. Kommen wir mal zum dritten Schritt. Geld als lebendiges System. Das war ja so der Punkt, über den wir beide uns vor einigen Wochen mal unterhalten haben und wo dann auch die Entscheidung gefallen ist, bei uns beiden den Podcast hier auch mal aufzunehmen. Du bezeichnest ja das aktuelle Geldsystem als extrem kopflastig, also als männlich. Ach, klar. Young dominiert. Was fehlt denn aus deiner Sicht und wie kann eine andere Form von Geldverstehen aussehen, das eben Körper, Geist und Seele mit einbezieht? Was würdest du da sehen oder was siehst du da aktuell?
Ich kann das auch nur im Grunde genommen aus meiner Erfahrung sagen, die ich mit mir und anderen Menschen mache. Das Fiat-Geld ist nichts wert. Das hat sich inzwischen rumgesprochen. Es ist ein erdachtes Geld. Und wenn ich ein Haus kaufe und brauche dafür 500.000 Euro, dann wird das aus dem Nichts geschöpft. Und dann bekomme ich die 500.000 Euro, das ist nur eine Zahl auf Papier, und zahle immense Zinsen dafür. Das allein ist für mich, wie soll ich sagen, eigentlich ein Scherz. Oder kann ich mir gar nicht vorstellen, dass wir so lange geglaubt haben, dass das echtes Geld ist. Das ist es ja gar nicht.
Nein.
Und Deshalb ist für mich zum Beispiel eine echte Währung, so wie das im alten Ägypten war, das können wir natürlich nicht ganz übertragen, aber da gab es eben auch Münzen und Gold. Und das, was die Erde hervorgebracht hat, damit wurde auch bezahlt, ja, also Öl und Getreide und so weiter. Und da siehst du schon, das eine ist erdacht und das andere ist erfahren. Und wir müssen dahin kommen, aus meiner Sicht, deshalb bin ich da bei Gradido im Beobachten, dass wir das schaffen, die Dinge wieder miteinander zu verbinden. Wenn ich weiß, was ein Bauer tut, damit die Kuh Milch gibt und so weiter und so weiter, und ich sehe, was er für Früchte einbringt, dann habe ich eine hohe Wertschätzung dafür, eine tiefe Dankbarkeit. Ja? Mhm. Wenn ich in Aldi gehe oder zu Lidl oder was auch immer, gehe ich sehr ungern, ehrlich gesagt. ja, weil das denaturierte Lebensmittel sind. Ja?
Ja.
Da fehlt ja die Beziehung zum Tier, die Beziehung zu den Waren. Und so geht es schon mal los. Wir koppeln uns nicht nur von unserem eigenen Körper ab, sondern auch von den anderen Wesen in der Natur. Wir sind hier völlig körperlos unterwegs, als würden die Sachen, so wie die Milchkuh, in der Schokolade landen. Das heißt, wir müssen uns bewusst machen, wenn wir ein neues Geldsystem kreieren wollen, dass wir zu dieser Verbindung zurückfinden. Und es gibt ja zum Beispiel gemeinschaftsbasierte Wirtschaft, Solawi und solche Dinge, wo das schon funktioniert. Da werden die Dinge wieder verbunden. Ja?
Ja. Du hast ja gerade die Gradido-Initiative angesprochen, Theresia. Da geht es ja, wenn man es mal ganz einfach formuliert, darum, neue Geldmodelle zu entwickeln. Ne? Neue Dinge, vielleicht auch sich an die alten Modelle zu erinnern. Das hast du ja gerade wunderschön beschrieben. Das passt, glaube ich, ein bisschen besser. Wir müssen ja gar nichts Neues entwickeln. Wir können ja auf das zurückgreifen, was schon da ist.
Ja.
Das hat sich ja bewährt über viele Jahrtausende und ist ja erst leider in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten ein bisschen.
2500 Jahre.
Ja, okay. Was hat dich denn an dieser Initiative überzeugt, dass du da mitwirkst oder dich damit beschäftigst, zumindest mitwirken tust du ja noch nicht, aber dich damit beschäftigst? Und was sind die Grenzen, auf die du da gerade triffst? Warum haben wir denn noch keine neuen Geldmodelle? Warum suchen sich denn die Menschen nicht diese Zahlungssysteme aus, die schon über Jahrtausende funktionieren und halten immer noch an dem alten fest? Was ist denn deine Idee dazu?
Also meine Idee dazu ist, dass wir im Grunde genommen nur in kleinen Gemeinschaften so etwas tauschen könnten. Mhm. Und man müsste dann Euros gegen Gradidos tauschen. Das gibt es ja auch in Regionalwährung. Und aus meiner Sicht würde das in kleinen Kreisen auch funktionieren. Davon bin ich fest überzeugt. Sobald es aber größer wird, je größer die Gemeinschaft, je weniger ist das möglich. Und mein tiefer Wunsch ist, dass wir uns so weit entwickeln, auch durch die derzeitige Krise, dass wir erstmal verstehen, dass wir uns selbst geirrt haben, indem wir einem System vertrauen, was gar nicht aufrichtig ist. Mit dem Geld. Ich bin jetzt wirklich mit dem Geld.
Ja. Ja.
Und das Gold, wenn es eine goldbasierte Währung gäbe, ein goldbasiertes Geldsystem, wäre es ja schon wunderbar. Aber dann würde vermutlich das, was ich vorher erzählt habe, dazugehören müssen. Wenn es dann wieder nur einem bestimmten Kreis gehört, denen, die es sich leisten können und so weiter, kommen wir keinen Meter weiter. Und ich vermute, dass wir durch die aktuellen Krisen die Chance bekommen, weniger ist mehr zu verstehen und unsere Kreativität einbringen können, solche Sachen weiterzuentwickeln. Mhm. Die sind ja noch nicht fertig. Aber wir müssen aus meiner Sicht anfangen, uns auch etwas vorzustellen, was wir noch nicht kennen. Das ist ja immer so, wenn ich irgendwas mache, was ich noch nicht kenne, dann denke ich meistens, kennst du auch vielleicht, oh, das kann ich nicht. So wie die Hummel, die dachte ja auch, sie kann nicht fliegen, ne?
Ja. Sie weiß es noch nicht.
Genau.
Weil sie nicht im Physikunterricht war.
Und deshalb glaube ich, dass wir hast du ja immer gesehen, auch in der Geschichte, wenn große Krisen kommen, plötzlich kommt eine Riesenkreativität. Die Menschen werden erfinderisch. Sie fangen an zu tauschen, dies und das. Und ich wünsche mir sehr, dass wir aus diesen Krisen, das sind ja mehrere, keine Ahnung, ich habe schon aufgehört zu zählen, ne, dass wir daraus gestärkt hervorgehen. Also ich habe keine dystopischen Fantasien, sondern glaube, nein, jetzt ist die Gelegenheit. Jetzt werden wir alles geben, um etwas Neues zu lernen, was uns allen dient. Und dabei entsteht ja auch wieder Gemeinschaft.
Guter Punkt, Theresa, sehr guter Punkt. Also das deckt sich mit meinen Ideen, diese Komplementärwährung, die du gerade beschrieben hast, Gold als weltumspannendes System, als Weltwährung. Früher hat man damit den Fernhandel übrigens betrieben. Das funktioniert aber im Kleinen nicht. In kleinen Gruppen brauchen wir andere Währungssysteme, andere Währungsräume. Mhm. Das ist ja dieses Konzept der Dezentralität, was ja jetzt auch stärker wieder durch die Kryptowährung in den Vordergrund dringt. Und deswegen ist so eine Kombination aus verschiedenen Währungsmodellen, denke ich, auch der richtige Weg. Wie könnte denn kennst du Beispiele, wie so eine alternativen Systeme heute schon im Kleinen gelebt werden? Du hast schon eins genannt worden. Ich habe leider jetzt den Namen vergessen, aber du kannst es ja nochmal erzählen.
Also ich habe mich da auch nur im Internet klug gemacht. Es gibt alternative Währungen, die hervorragend funktionieren, aber immer in kleinen Gemeinschaften. Und das ist doch auch gut, weil wenn in einer großen Krise kleine Gemeinschaften untereinander sich helfen können, und dann noch überlegen, wie kriegen wir denn das zu den anderen Menschen, die jetzt in Städten leben? Also für die ist das ja nochmal ganz anders. Da, glaube ich, funktioniert das. Und selbst wenn wir hier keine alternative Währung hätten bei uns, in dem kleinen Ort, in dem ich lebe, den kennst du ja, wir sind 300 Leute. Und ich wette mit dir, wenn es in irgendeiner Form seltsam wird, sage ich mal, krisenartig, werden wir hier zurechtkommen. Warum? Weil wir füreinander da sind. Weil jeder dem anderen hilft. Also, wenn jeder dem anderen hilft, passiert das Beste, was passiert, ne? Und ich glaube, diese Haltung brauchen wir. Und vielleicht bringen uns ja die derzeitigen Krisen genau dahin, dass wir diese Haltung entwickeln.
Sehr guter Punkt, Theresia. Gibt es etwas, was du unseren Zuhörern noch mit auf den Weg geben möchtest, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben? Ich fand das jetzt eigentlich schon ein super Schlusswort, was du gerade gesagt hast. Aber gibt es vielleicht noch was, wo du sagst, ja, da müssen wir noch mal drauf gucken, das müssen wir noch mal kurz ansprechen.
Also wenn ich den Zuschauern oder Zuhörern, die ich ja nicht kenne, etwas sagen darf, ist, vertrauen Sie sich selbst, vertrauen Sie der Schöpfung, vertrauen Sie der Erde. Fühlen Sie, wie reich Sie sind. Bereiten Sie es aus, teilen Sie es mit anderen und Sie haben ein glückliches Leben.
Sehr schön. Liebe Theresia, vielen Dank für diese tiefen Einblicke in unser Unterbewusstsein, dass wir da mal angefangen haben, uns auch mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ja, vielleicht ist auch das, was uns bevorsteht, es wäre uns zu wünschen und es ist auch zu hoffen, dass wir da in diese Richtung gehen und diese kommende Welt, in der Geld eben nicht mehr nur Mittel zum Zweck ist, sondern eben auch Ausdruck von Verbindung, Bewusstsein und Verantwortung, das ist ein Thema, was wir hoffentlich jetzt mit dieser Podcast-Folge bei dem einen oder anderen, der sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat, vielleicht ein bisschen angeregt haben. Also, liebe Zuhörer, wenn ihr euch angesprochen fühlt und dieses Thema auch vertiefen möchtet, dann findet ihr in der Folgenbeschreibung wie immer die Möglichkeit, mir zu schreiben oder ein Gespräch zu buchen. Auch den Kontakt zu Theresia verlinke ich dort, wem das gefallen hat und wer mehr wissen möchte. Ich denke, Theresia ist ein toller Gesprächspartner, das habt ihr jetzt mitbekommen. Lasst uns also alle gemeinsam weiterdenken und nicht nur über Geld, sondern über das, was es bedeuten kann. Liebe Theresia, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, wir können das Gespräch mal zu einem anderen, späteren Zeitpunkt fortsetzen. Alles Gute für dich und deine Unternehmung. Ja, und vielleicht bis bald.
Dankeschön, lieber Ronny. Und ich fand die Fragen auch großartig und bedanke mich dafür. Ja, und dann vertraue ich mal dem Fluss.
Der Flow kommt, Theresia. Wir sind mitten im Flow. Genau. Es ist alles gut.
Okay.
Ja, alles Gute, Theresia. Liebe Grüße an die Zuhörer. Goldene Grüße. Euer Ronny Wagner. Bis bald. Tschüss.